Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast. Heute mit dem Thema, so baue ich als Franchise-Geber ein, Klammer auf, erfolgreiches, Klammer zu, Joint-Venture mit meinem Franchise-Nehmer. Und ich freue mich sehr, dass ich bei diesem Thema nicht alleine hier auf weiter Flur bin, sondern dass ich einen Verbündeten an meiner Seite habe, der sich noch sehr viel besser auskennt als ich, nämlich Rechtsanwalt Andreas Frings, seines Zeichens Franchise-Anwalt seit vielen, vielen Jahren auf der Franchise-Geber-Seite, der, falls notwendig, genau solche Konstrukte immer wieder mal baut. Ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist und uns ein bisschen Einblicke gibst. Am besten ganz von vorne, dass wir das so richtig gut verstehen. Herzlich willkommen hier im Podcast, lieber Andreas.
Hallo Steffen, ja, freut mich auch sehr. Und das darf ich, glaube ich, sagen. Ich bin ja Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Und heute habe ich dann das Vergnügen, diese beiden Elemente, das Handelsrecht und das Gesellschaftsrecht, mal zusammenzubringen und hoffentlich auch den Leuten da draußen näher zu bringen.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Siehst du, das hätte ich noch nicht mal sagen können, dass ein Joint Venture sozusagen die Verbindung dieser beiden Rechtsbereiche darstellt. Also insofern darfst du doch ziemlich weit vorne. Ich habe ein Gefühl dafür, was ein Joint Venture ist, aber ich glaube, dein Bild von Joint Venture ist deutlich dezidierter als meines, der dann einfach sagt, naja gut, wir wollen irgendwie zusammenarbeiten, wir wollen gemeinsam eine Art Firma haben, sind im Zweifel beide schon unternehmerisch unterwegs, wir machen mal ein Joint Venture, wir machen mal so ein Ding gemeinsam. Ich formuliere es jetzt sehr vereinfacht, aber das ist so ungefähr das Bild, das ich habe. Joint Venture, ich hole mir den Franchise-Geber jetzt in unserem konkreten Fall dann mit rein als Franchise-Nehmer, der beteiligt sich, der ist finanziell vielleicht mit drin, ein Teil des Risikos wird auch gemeinsam getragen, wir sind einfach gemeinsam Unternehmer. Und das darfst du jetzt mal ganz von vorne aufdröseln, wie richtig oder falsch dieses Bild ist, damit wir dann im Nachgang mal gucken, warum vielleicht wir das im Franchise brauchen könnten.
Genau, absolut, gerne. Und keine Sorge, das wird auch nicht zu ausladend. Aber ich glaube, wörtlich übersetzt ist ein Joint Venture ein gemeinsames Wagnis. Ne? Also erklärt es vielleicht auch ganz gut. Aber letztlich kann man sagen, unter dem Begriff Joint Venture fasst man zusammen, dass zwei Personen, ganz allgemein gesprochen, sich zusammentun, um ein Geschäft zu betreiben. Das, denke ich, kann man so ganz abstrakt erstmal sagen als Definition, was ist eigentlich ein Joint Venture?
Wunderbar, so weit gehe ich mit, das hätte ich, glaube ich, auch noch hingekriegt.
Genau. Und dann gehen wir jetzt eine Stufe tiefer und da kann man im Wesentlichen zwei Unterscheidungen treffen, die das Gesellschaftsrecht vorsieht. Es gibt die Personengesellschaften und es gibt die Kapitalgesellschaften. Also die Personengesellschaft wird regelmäßig als GbR, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, verstanden. In unserem Franchise-Kontext ist das dann häufig eine offene Handelsgesellschaft, die aber auch nichts anderes ist als eine Personengesellschaft, die einen Gewerbebetrieb hat. Also die Personengesellschaften auf der einen Seite und die Kapitalgesellschaften, jetzt für unsere Zwecke die GmbH, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, auf der anderen Seite. Das muss man einfach, diese Trennung muss man immer mitdenken, wenn wir über irgendwelche Formen von Beteiligungen sprechen. Und das Joint Venture ist letztlich die Beteiligung von mindestens zwei Personen. Bei der Personengesellschaft ist es so, man kann sich einfach zusammentun, wenn wir beide jetzt nach draußen gehen und sagen, wir haben irgendein Franchise-Produkt und jeder macht seinen Beitrag, dann bilden wir dann eine Personengesellschaft, ohne dass, gut, in meinem Fall vielleicht schon, in deinem wahrscheinlich auch, aber wir das dann ausdrücklich so beabsichtigt oder besprochen haben. Das heißt, wir brauchen nicht mal einen Gesellschaftsvertrag, sondern wir brauchen nur den verbindlichen oder keinen verschriftlichten Gesellschaftsvertrag, sondern wir brauchen nur die rechtsverbindliche Verabredung. Wir wollen uns zusammentun, um ein Geschäft zu betreiben. Ja, also wenn wir das jetzt schon mal so, um in die Richtung des Franchisings zu gehen, wenn wir uns überlegen, jemand möchte eine Burgerbude aufmachen und oder zwei Menschen wollen das machen und der eine bringt ein bisschen Geld mit, der andere vielleicht das Erfahrungswissen, wie man den Burger brät, und dann verabreden die noch, der eine macht die Frühschicht, der andere die Spätschicht oder so, und dann legen die los, dann schließen die einen Mietvertrag, dann sind die in diesem Moment eine Personengesellschaft, dann haben die auch ein Joint Venture, wenn man das so möchte, ne? Das wäre jetzt die einfachste Form. Die haben über Gesellschaftsvertrag überhaupt nicht gesprochen. Die haben nie irgendwie einen Anwalt oder Notar oder sonst wen aufgesucht, sondern die haben einfach gesagt, wir legen los, Mietvertrag unterschrieben und verkaufen die ersten Burger. Ne? Das wäre so die einfachste Form. Da sind wir in einer Personengesellschaft.
Okay, also Joint Venture ist gar nichts so super Spezielles, sondern schon eine GbR, wo die nur entstehen kann, wenn mehrere Personen zusammenkommen, zusammenarbeiten, haben wir schon eine Art von Joint Venture.
Genau.
Kann man so sagen?
Genauso kann man das sagen. Die GbR ist dann im Prinzip die einfachste Form eines Joint Ventures.
Okay. So ein bisschen komplizierter verhält sich es dann bei den Kapitalgesellschaften, wo ich ja Anteile an einem Unternehmen habe. Du hast 20%, ich habe 30%, nochmal wer anderes hat 50%, wer hat die Mehrheit und so. Das sind ja so typische Spielchen jetzt außerhalb meiner Joint Venture Welt, einfach wenn mehrere eine Gesellschaft haben.
Genau, wenn die eine Kapitalgesellschaft haben, weil du hast es ja schon angesprochen, da habe ich dann Anteile an der Gesellschaft, vielleicht das auch noch der Vollständigkeit halber, bei der Personengesellschaft, über die wir eben gesprochen haben, da gehört dann den beiden Leuten, die ja zusammen diese Burgerbude aufmachen, denen gehört dieser Betrieb zur gesamten Hand, nennen wir das. Das heißt, man sagt nicht, an diesem Messer hast du eine Hälfte Eigentum und du eine Hälfte Eigentum, sondern an der Gesamtheit sind die hälftig beteiligt. Ne? Und bei der Kapitalgesellschaft ist das anders. Die Kapitalgesellschaft ist eine juristische Person. Das heißt, die tritt selbst selbstständig im Rechtsverkehr auf und wird dann vertreten durch einen Geschäftsführer. Aber es gibt eben nicht mehr diesen Durchgriff auf die dahinterstehenden Gesellschafter. Das heißt, die dahinterstehenden Gesellschafter sind völlig isoliert von den Rechtsbeziehungen, die diese GmbH eingeht. Also um das wieder konkret zu machen, wir machen das gleiche Beispiel. Wir haben wieder diese Burgerbude und diese zwei Leute. Jetzt gehen die aber dann hin und müssen erstmal zum Notar gehen, dort eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen, mindestens einen Geschäftsführer bestellen, und dieser Geschäftsführer unterschreibt dann den Mietvertrag über das Ladenlokal für die GmbH. So, da ist es dann so, dass die beiden Gesellschafter, wenn sie die Gesellschaft gründen, haben nur eine einzige Pflicht, wenn man so will, nämlich einmalig das Stammkapital einzuzahlen. Ne? Das muss mindestens 25.000 Euro sein, da muss man mindestens die Hälfte einzahlen. Da wollen wir jetzt nicht in die Details gehen, aber die Gesellschafter haben nur die Kapitalbeteiligung. Das heißt, da ist noch nicht die Pflicht drin, irgendwie jetzt anzufangen, Burger zu braten oder sonst irgendwas zu tun, sondern operativ tätig für die Gesellschaft ist dann ein Geschäftsführer, der auch nicht Gesellschafter sein muss. Das kann ein fremder Dritter sein. Das kann aber ein Geschäftsführer sein. Aber es ist völlig unabhängig von der...
Der Geschäftsführer kann ein Gesellschafter sein.
Der Geschäftsführer kann Gesellschafter sein, muss aber nicht Gesellschafter sein. Und es spielt auch keine Rolle, ob er Gesellschafter ist. Umgekehrt spielt im Gesellschafterkreis keine Rolle, ob da einer Geschäftsführer ist. Das heißt, das ist auch ein großer Fehler, der häufig in diesen Konstellationen gemacht wird. Wir haben im Prinzip diese erste dargestellte Variante, die tun sich zusammen, um eine Burgerbräterei zu machen. Jetzt gründen die aber eine GmbH, vereinbaren nicht viel miteinander, nur sie errichten diese GmbH, bestellen sich meistens dann beide zu Geschäftsführern, und dann sagt irgendwann einer von beiden, ich habe jetzt keine Lust mehr, brat du doch die Burger alleine, beteiligt an der GmbH bleibe ich aber noch. Ne? Das ist eine leider viel zu häufig vorkommende Konstellation, wo man sagt, klar, die sind angetreten, weil die dachten, beide helfen deinem Laden mit. Das haben die aber nie vereinbart. Und da ist eben die Besonderheit bei der GmbH dann, der Gesellschafter als solche hat keine andere Funktion, als das Kapital zu halten. Und natürlich dann, ihm gehört der Laden, das heißt die Gesellschafterversammlung, die Gemeinschaft der Gesellschafter hat dann immer das letzte Wort, wenn es um Geschäftsführungsmaßnahmen geht. Aber umgekehrt gibt es eben keine Pflicht, als GmbH-Gesellschafter in irgendeiner Weise für die Geschäftsführung zu sorgen.
Und sonst wie operativ mitzuarbeiten, ne?
Genau. Genau.
Okay.
deswegen bekomme ich dann auch einen Mitgesellschafter, den kann ich nicht zum Austritt aus der GmbH bewegen, mit dem Argument, du hilfst ja gar nicht mehr mit. Es sei denn, ich habe das vorher vereinbart. Ne? Und das ist dann so eine Joint-Venture-Vereinbarung, die man trifft, wo man eben sagt, wir einigen uns vorher auf konkrete Beiträge, die der Einzelne leisten muss.
Okay, also ich nehme mit, Joint-Venture ist gar keine so ganz explizite, weder Unternehmensform, noch ist das so ein super expliziter Vertrag, sondern es ist eigentlich, du sprichst von einem Joint Venture, sobald zwei Unternehmer, also zukünftige Unternehmer, sich zusammentun, um ein gemeinsames Unternehmen zu führen, in welcher Form auch immer. Und dann nennst du es einfach schon Joint Venture. Das heißt nichts anderes als, wir zwei arbeiten zusammen in und für einem Unternehmen und besitzen es halt auch beide.
Genau, ein gemeinsames Wagnis.
Ja, ein gemeinsames Wagnis. Gibt es eine typische Joint Venture Vereinbarung, die auf eine klassische Gesellschafter-Vertrags-Thematik, die wir beim Notar abschließen, die auf die wir zurückgreifen, also die Spielregeln zwischen uns beiden Unternehmern definiert, und zwar auf andere Weise als im Geschäftsführervertrag oder im Gesellschaftervertrag definiert ist, also der Satzung des Unternehmens, sagt man ja auch gerne mal.
Genau, also die sollte es jedenfalls geben. Ja, also da muss man wieder sehen, bei der Personengesellschaft, die ich zuerst beschrieben hatte, da ist es ja so, dass ich keine notarielle Beurkundung brauche. Da habe ich keinen expliziten Vertrag oder ist jedenfalls kein zwingender Vertrag erforderlich. Da ist der Gesellschaftsvertrag nichts anderes als die Joint-Venture-Vereinbarung, wo man eben die einzelnen Beiträge, die man zum Gelingen dieses Joint-Ventures beitragen muss, niederlegt, vereinbart. Ne? Also da ist es in erster Linie der Gesellschaftsvertrag. Bei der GmbH ist das ein bisschen anders. Die Satzung, also die Verfassung der GmbH, ist ja im Handelsregister hinterlegt und die regelt sozusagen dann die grundlegenden Rechte der Gesellschafter und Pflichten. Aber die ist eben im Handelsregister veröffentlicht, weshalb man dann hingeht und sagt, diese Vereinbarung, wer leistet eigentlich welchen Beitrag, die gehört nicht in die Satzung der GmbH, sondern da schließen wir dann tatsächlich eine Joint-Venture-Vereinbarung, also noch eine gesonderte Vereinbarung, in der wir eben dann diese Zusammenarbeit konkret vereinbaren, die Beiträge, die der Einzelne zu leisten hat, die über die bloße Kapitaleinlage hinausgehen, vereinbaren. Das ist ja auch dann häufig ein Thema, die Joint-Venture-Vereinbarung schließe ich vielleicht ja sogar schon, bevor ich dann die eigentliche Beteiligung eingehe. Ne? Weil unter Umständen, wir gehen ja jetzt immer von diesem Gründungsstadium aus, aber ein Joint-Venture kann ja auch dadurch zustande kommen, dass es eine GmbH gibt und jetzt kommt der Investor oder der Franchisegeber oder wer auch immer und beteiligt sich an dieser Gesellschaft. Dann schließe ich vielleicht auch erst eine Joint-Venture-Vereinbarung, in der ich mich verpflichte, dann die Anteile zu übernehmen. Der andere verpflichtet sich, die Anteile herzugeben, jetzt ganz abstrakt untechnisch gesprochen. Das heißt, da gibt es tatsächlich dann eine Joint-Venture-Vereinbarung, sollte es geben. Leider, wie ich eben beschrieben habe, ist das manchmal nicht der Fall. Aber in dem man dann eben konkret regeln kann, was passiert denn eigentlich, wenn man sich nicht mehr so grün ist, oder vielleicht auch so ein Thema, wie beschaffen wir neues Kapital, was ist das Exit-Szenario, all diese Dinge gehören dann in so eine Joint-Venture-Vereinbarung rein.
Okay, bei mir ist jetzt gerade so ein bisschen Puzzlestein an die richtige Stelle gefallen, als du sagtest, ja, die Satzung und all diese Sachen werden ja veröffentlicht, die sind einsehbar über das Handelsregister und es wird doch vieles zwischen uns beiden oder mehreren, die mitmachen in dem Joint Venture, geregelt, was nicht nach außen dringen soll, sondern was einfach nur unsere internen Spielregeln beschreiben soll. Und deswegen haben wir so eine separate Joint Venture Vereinbarung am Laufen. Mhm. Das war für mich jetzt der entscheidende Impuls, um das besser greifen zu können und auseinandernehmen zu können, im Grunde, oder auseinanderhalten zu können. So, ich glaube, wir können jetzt langsam die Überleitung machen Richtung Franchise, wenn du sagst, die Basis ist gelegt. Wir haben jetzt verstanden, wovon wir sprechen, weil im Franchise ist der Joint Venture gar nicht so ganz selten. Und man könnte sich ja die Frage stellen, wieso überhaupt? Weil der Franchisegeber, dessen Aufgabe ist es doch, selbstständige Unternehmer zu suchen, die an ihrem Standort ihre Tätigkeit erfüllen mit ihrem eigenen Unternehmen. Ich kommuniziere ständig raus in die Interessentenwelt. Im Franchise seid ihr keine verkappten Angestellten oder irgendetwas. Ihr seid auch keine Scheinselbstständige. Ihr seid selbstständige, völlig unabhängige Unternehmer, die sich unter das Dach einer Marke halten, um ein Erfolgsrezept zu kopieren, anzuwenden und gemeinsam mit anderen gleichartigen Unternehmern an einem Strang zu ziehen. Aber euer Unternehmen ist unabhängig. Ihr entscheidet, wie viel Geld ihr wofür ausgebt, wie viel Mitarbeiter ihr anstellt. Ihr entscheidet über die Schichtplanung und, wie viel ihr auf Lager nehmt und so. Das sind alles eure unternehmerischen Entscheidungen. Egal, ob ihr Franchise-Nehmer seid oder ganz normaler Unternehmer ohne Franchise-Kontext. Warum brauche ich denn dann ein Joint Venture, wo dann der Franchise-Geber doch noch mitmischt?
Ja, sehr gute Frage. Ich versuche das so ein bisschen abzuschichten, weil ich glaube, da steckt eine ganze Reihe von Themen drin. Weil erstmal ist natürlich richtig, wir haben immer diese Person des Franchise-Nehmers im Sinne von ein Unternehmer. Da haben wir vor unserem geistigen Auge eine Person, also einen Menschen. Das ist aber ja gar nicht so richtig, weil das können ja auch zwei Menschen sein. Und das könnte
dann
auch.
Das ist ja schon ein Joint Venture.
Dann wäre das schon ein Joint Venture, genau. Es könnte auch eine GmbH sein mit einem Geschäftsführer und ein Personen GmbH, also Gesellschafter, Geschäftsführer, dieselbe Person. Das heißt, da fängt dieses Bild schon vielleicht ein kleines Stück an zu bröckeln, dass man sagt, es muss nicht immer der Einzelkämpfer sein. Okay. Das ist vielleicht so der erste Schritt. Dann ist die zweite Frage, du hast genannt, der soll die Entscheidungen alle alleine treffen können und der entscheidet, ob er Personal einstellt und so weiter. Das kann ja beispielsweise der Geschäftsführer einer GmbH grundsätzlich auch. Und das kann auch der Gesellschafter, Geschäftsführer einer GbR, wenn der Gesellschaftsvertrag das dann immer so vorsieht. Das heißt, operativ nach außen würde dieser Mensch, den wir jetzt vor unserem geistigen Auge haben, der Interessent, würde operativ nach außen ja erstmal tätig werden, genauso wie du das beschrieben hast. Ne? Genauso unabhängig, der führt die Geschäfte der Gesellschaft.
So, egal, ob ein Franchise-Geber bei ihm noch mit drin hängt oder nicht.
Genau, erstmal absolut, egal ob ein Franchise-Geber mit drin hängt oder nicht. Man muss ja sagen, vielleicht hängt ja auch die Bank drin oder noch irgendein Familienangehöriger, der das Geld dazu tut oder so. Das heißt, da kann es ja schon, kann ja immer wieder sein, dass irgendwo noch weitere Personen beteiligt sind. Und dann ist auch richtig, wenn ich über dieses Joint Venture diskutiere, gebe ich natürlich noch einen Teil der Unabhängigkeit oder die Joint Venture eines Franchise-Gebers diskutiere, dann gebe ich einen Teil der Unabhängigkeit auf. Das ist erstmal so, weil ich habe einen Mitgesellschafter. Und dann habe ich immer jemanden, mit dem ich mich abstimmen muss.
Aber der darf auch mitentscheiden, falls es nicht per se komplett anders geregelt ist. So, du bist so ein Stiller, der mit, weiß nicht, Sperrminorität und was es da für Sachen gibt. Da gehen wir vielleicht besser nicht so ins Detail. Es gibt vertragliche Konstellationen, wo jemand Mitgesellschafter sein kann, das Unternehmen mitbesitzen kann, ohne mitbestimmen zu können. Wir gehen jetzt mal im typischen Joint Venture im Franchise. Korrigier mich, wenn du sagst, so typisch ist es gar nicht. Es gibt beides. Mein Gefühl wäre, dass das einfach ein gemeinsames Wagnis ist, wie du es gerade gesagt hast, wo beide auch mitentscheiden dürfen, auch in der Franchise-Konstellation, Franchise-Nehmer, Franchise-Geber als Joint Venture.
Ja, das ist richtig. Da muss man aber schon anfangen zu überlegen, wie genau soll das im Einzelfall ausgestaltet sein. Also das ist tatsächlich dann schon, da muss man differenzieren. Da kann man nicht sagen, das ist typisch immer so, weil man muss sich ja immer vor Augen halten in der, wir haben da eine Zwei-Personen-Konstellation immer. Ne? Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Franchise-Nehmer, auf der anderen Seite den Franchise-Geber, die dieses gemeinsame Wagnis eingehen. Und da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, oder genau genommen drei Möglichkeiten. Einer von beiden entscheidet alleine, oder man muss sich einig sein. Das sind, das ist ja zwangsläufig in so einer 50-50-Konstellation und da ist auch egal, wie die Anteile verteilt sind erstmal. Ne? Weil immer gilt, die Regelung kann sein, einer darf alleine entscheiden, also weil er zum Beispiel die Mehrheit der Anteile hält. Oder aber wir müssen alles gemeinsam entscheiden, weil es beispielsweise 50-50 verteilt ist oder die Mehrheitsquoren so verteilt sind, dass das eben einer alleine nicht durchentscheiden kann. So, und da fängt dann die Differenzierung an und da kommen wir dann zu der Frage, warum sollte man das machen auf Franchise-Nehmer-, Franchise-Geber-Seite? Da könnte man sich ja zum Beispiel überlegen, der Franchise-Geber hat das Kapital und der Franchise-Nehmer soll operativ tätig werden. Dann wäre das eine Konstellation, wo man mit einem Joint Venture beginnen könnte und sagen würde, ich, Franchise-Geber, glaube an das Projekt, ich setze dort mein Kapital ein, ohne dass ich zur Bank werde. Ne? Wenn ich jetzt dem Franchise-Nehmer einfach ein Darlehen gebe, dann werde ich zur Bank. Außerdem habe ich dann ja gar keine Kontrolle mehr über das Geld. Und deswegen könnte man sich in so einer Konstellation beispielsweise zusammentun und sagen, der Franchise-Geber gibt Geld in die gemeinsame Unternehmung, der Franchise-Nehmer das Operative. Und dann fängt man an, das auszugestalten, dass man sagt, zum Beispiel der Franchise-Nehmer kann sich in einem gewissen Rahmen frei bewegen und wenn er diesen Rahmen verlässt, beispielsweise neue Mietverträge abschließt oder wenn man etwas strenger sein will, neue Arbeitsverhältnisse eingeht, in dem Moment muss er dann vielleicht den Mitgesellschafter, Franchise-Geber um Erlaubnis fragen, ne? Dass also die Gesellschafterversammlung, wo dann der andere mitzureden hat. Oder man lässt das komplett weg und sagt, das ist eine reine Kapitalbeteiligung. Das wäre sozusagen die krasseste Form, wo man sagt, es geht hier nur darum, dass der Franchise-Geber das Kapital zu diesem gemeinsamen Projekt dazu gibt. Ne?
Dieses Szenario, das du gerade beschrieben hast, kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen oder auch schon gehört bei sehr jungen Franchise-Nehmern, die viel Potenzial mitbringen. So ein 18-Jähriger, der gerade aus der Schule raus ist, aber von seiner Persönlichkeit, von der Dynamik, von der Motivation her sehr überzeugend wirkt, dass das ein guter Unternehmer werden wird. Aber aufgrund seines Alters, ne, in der Schule verdient zu wenig Geld, kann er halt das Kapital in der Form nicht mitbringen. Der Franchise-Geber sagt aber, ich unterstütze dich. Ich tue mich sowieso schwer, Franchise-Partner zu gewinnen. Oder ich finde gerade so junge Leute, die haben so unfassbar viel Potenzial. Ich weiß zum Beispiel von dem jüngsten Franchise-Nehmer von Subway. Keine Ahnung, ob die da ein Joint Venture hatten. Aber der ist mit 18 bei Subway gestartet. Und heute, ich glaube 12, 13 Jahre später, hat er, ich glaube, 14, 15, 16 Standorte. Plus noch von einer anderen Marke große Gastronomiebetriebe. Der hat seine Karriere gemacht. Und Subway hat er sehr früh erkannt und ihn aufgenommen, trotz des jungen Alters. So noch Milch hinter den Ohren oder so, könnte man meinen. Aber nein, die sind das eingegangen. So, und wenn ich mich da hineinversetze, dass ich so jemanden habe, der so richtig gut darüber kommt, dass ich sage, okay, alles klar, ich als Franchise-Geber ermögliche es dir, in meinem Franchise-System zu starten. Wir machen das gemeinsam und du erarbeitest dir möglicherweise auch über die Jahre, jetzt bringe ich was Neues mit rein, erstmal per se das schon mal und dann als weitere Option, du erarbeitest dir meine Anteile über die Zeit als Geschäftsführer mit deinem Gehalt und kaufst mir peu à peu irgendwie Anteile ab, bis es nach einem Zeitplan X einfach komplett dein Unternehmen ist und ich aus dem Joint Venture als Franchise-Geber rausgehe. Eine Einstiegshilfe. Mhm. Anderes Szenario, was ich mir vorstellen könnte, wäre irgendwelche Großprojekte, richtig große Restaurants, richtig millionenschwere Investitionen und so weiter, wo auch der Franchise-Geber vielleicht das Interesse hat, sehr viel Kontrolle noch zu haben oder genug Kontrolle, dass das nicht vor die Binsen geht, dass er mit seiner Erfahrung da mitwirken kann, wie man viele Mitarbeiter führt, wie der Standort zu gestalten ist. Die Immobilien, Mietverträge, dass das ein echtes Gewicht ist, über x Jahre abgeschlossen in einer alten Fabrikhalle oder. Dass er dann sagt, okay, bei uns ist das in dieser Größenordnung dann normal, dass wir da gemeinsam Joint Venture machen, dass ich auch den Franchise-Nehmer da nicht völlig alleine hängen lasse im Zweifelsfall, ne? Und mich darauf verlasse, dass der als Ex-Angestellter, frischer Unternehmer so ein Ding alleine auch gestemmt kriegt ab sofort mit den richtigen Entscheidungen. Ich helfe ihm dabei.
Ja,
das wären
absolut.
So zwei Szenarien oder zweieinhalb Szenarien eigentlich schon, die ich mir vorstellen kann, warum ein Joint Venture dann Sinn machen kann, so wie du es gerade beschrieben hast.
Genau, vielleicht um die Kette noch zu erweitern, es könnte auch dann Sinn machen, wenn ich als Franchise-Geber schon einen Standort habe, also entweder nur den Standort, die Immobilien, Mietvertrag, wie auch immer, und ich nehme dann einen Partner auf und möchte aber für den Fall, dass die Zusammenarbeit endet, den Standort weiter behalten. Das heißt, im Zweifel ist dann der Franchise-Nehmer, also als Geschäftsführer, als Mitgesellschafter derjenige, der weichen muss. Und ich kann mir wen Neues suchen oder selber betreiben, je nachdem, wie die Konstellation da ist. Auch das könnte ein Grund sein, weshalb ich sage, ich mache das über so ein Joint Venture. Ne? Oder ich habe schon einen eingeführten Betrieb, der funktioniert, so ein Pilotbetrieb, der als GmbH aufgebaut ist, und daran möchte ich jetzt noch einen Franchise-Nehmer beteiligen, der das dann perspektivisch übernimmt, vielleicht so wie du es beschrieben hast. Ein anderes Szenario ist in so Konstellationen, wo man Gebietsentwicklungen hat, zum Beispiel bei der Expansion ins Ausland oder wenn man eine Gebietsentwicklungsstrategie fährt, wo man ein größeres Gebiet an einen Partner gibt, der sich dann wieder unter Franchise-Nehmer sucht oder so. Auch da kann das eine interessante Konstellation sein, weil ich immer die Gefahr habe, dass dieser Unter-Franchise-Geber, dieser Mittelsmann, so ein Eigenleben entwickelt. Ne? Der schließt dann Verträge mit irgendwelchen Vertriebsmittlern am Ende der Kette und der kennt die, der weiß, wie die ticken. Ich bin aber nur das letzte Glied in der Kette als Franchise-Geber, als Über-Franchise-Geber sozusagen, Master-Franchise-Geber. Und da kann es natürlich interessant sein zu sagen, ich möchte diese Verbindung zu den Letzten in der Kette, zu den Vertriebsmittlern vor Ort nicht vollständig aufgeben und möchte mich deswegen daran beteiligen. Ne? Zum Beispiel, wenn wir jetzt an so eine Expansion ins Ausland denken, dann muss das Konzept in eine neue Sprache übersetzt werden, an einen neuen Markt angepasst werden. Und das kann ich ja möglicherweise als Franchise-Geber überhaupt nicht leisten, ne? Weil ich die Sprache nicht beherrsche oder den Markt nicht kenne. Deswegen suche ich mir gerade einen Partner vor Ort. Wenn ich den aber jetzt einfach losschicke und sage, nimm mein Konzept und mach damit dein eigenes Ding in Frankreich, auf Französisch oder was auch immer, dann gebe ich mein Konzept aus der Hand. Weil klar ist ja, wenn der sich irgendwann überlegt, ja, die Zusammenarbeit mit dem deutschen Franchise-Geber, die wird mir langsam zu mühsam, ich versuche das auf eigene Beine zu stellen, dann verliere ich ja den Zugriff auf das ganze Land, auf die ganzen Franchise-Nehmer vor Ort. Und auch da ist es total spannend, wenn man sagt, okay, wir tun uns zusammen, ich bringe das Konzept mit, du bringst die Marktkenntnis mit, und wenn das irgendwann nicht mehr so funktioniert, habe ich aber immer noch meine Beteiligung an dieser Gesellschaft und verhindere, dass die Verbindung da einfach abgeschnitten wird. Und auch dafür sind solche Joint Ventures immer wieder eine gute Konstellation oder eine gute Expansionsform.
Ich mag noch weitere Beispiele, die mir jetzt eingefallen sind, reinbringen. Ich würde das mal unter dem Schlagwort Vertrauen packen, dass wenn ich das Vertrauen des Vermieters oder des Bankers, der Bank, gewinnen möchte, als Angestellter es vielleicht nicht kriegen würde, ne, aufgrund meiner, also dass ich nicht so viel vorzuweisen habe, aber dass die Franchise-Zentrale das Vertrauen gewinnt, wenn sie mit drin steckt und da ein Backup geben kann, so ein bisschen so eine Art, ich nenne es mal Bürgschaft Light oder so, ne? Wenn der Franchise-Nehmer seinen Job nicht gut macht, dann wird der Franchise-Geber dafür sorgen mit seinem Team, dass ich als Bank oder ich als Vermieter nicht alleine den Schaden habe.
Genau, und das kann ja auch ein Thema für die Krisenvorsorge sein, um es so weit wie möglich zu formulieren. Also zum Beispiel, wenn der Franchise-Nehmer vor Ort ausfällt, könnte ich mir überlegen, einen Backup-Geschäftsführer zu haben, der dann notfalls einspringt. Ne? Das wäre denkbar. Dann bin ich weiter handlungsfähig mit meiner GmbH oder mit meiner Gesellschaft. Und auch da könnte es im Interesse beider Seiten sein, dass man sagt, okay, wenn irgendwas sein sollte, gibt es da immer noch jemanden, der einen weiteren Geschäftsführer entsenden kann. Das ist die eine Konstellation. Das andere, was man in dem Zusammenhang auch sagen muss, ist, wenn es zu Auseinandersetzungen kommt zwischen Franchise-Nehmer und Franchise-Geber, ist natürlich immer ein Szenario auch, dass ich den Franchise-Nehmer aus meiner Gesellschaft ausschließen kann. Da gilt die Grundregel, niemand darf Richter in eigenen Angelegenheiten sein. Das heißt, wenn es dann zur Abstimmung darüber kommt, ob ein Geschäftsführer aus wichtigem Grund abberufen wird, dann ist der betroffene Geschäftsführer in seiner Funktion als Gesellschafter nicht stimmberechtigt. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, habe ich auf diese Weise vielleicht auch die Möglichkeit, einen unliebsamen Geschäftsführer, Franchise-Nehmer, Geschäftsführer aus dem Geschäftsbetrieb zu entfernen. Ne? Das ist, muss man auch offen drüber sprechen.
Okay. In deiner Praxis, wie häufig passiert das denn so, dass Franchise-Partnerschaften auf diese Weise geschlossen werden?
Das ist eine gute Frage. Also ich kann dir jetzt keine Quote nennen. Es passiert durchaus, aus meiner Sicht nicht häufig genug. Bei mir passiert es dann vielleicht noch ein bisschen häufiger, weil ich in unserem Team dann eher für diese Fälle zuständig bin. Also da tue ich mich schwer, jetzt eine konkrete Zahl zu nennen. Ich glaube, dass das noch im Kommen ist, dass es mehr wird.
Dann frage ich mal andersrum, was ist das häufigste Motiv von den verschiedenen Motiven, die wir jetzt genannt haben oder Gründen, dass Franchise-Geber und Franchise-Nehmer gemeinsam auf die Idee kommen, ein Joint Venture in einem neuen Standort umzusetzen? Was ist das häufigste Motiv, mit dem sie dann bei dir auf der Matte stehen?
Ich glaube, die Expansion ins Ausland ist das häufigste Motiv. Also da wird es dann zum ersten Mal relevant, weil man muss ja auch sagen, es braucht eine gewisse Größe, damit das Ganze sinnvoll ist. Ne? Also wenn ich jetzt einen Ein-Mann-Reinigungsbetrieb habe, da wird es dann schon schwierig, wenn ich sage, ich setze da so ein Konstrukt mit einer Kapitalgesellschaft, notarieller Beurkundung auf. Da ist es dann vielleicht auch uninteressant. Das heißt, beim starken Wachstum, da fängt das an. Und deswegen würde ich sagen, die häufigste Konstellation, in der wir dazu beraten, ist eindeutig die Expansion ins Ausland. Und ansonsten ist das Motiv dann das Kapital. Ne? Also wie kriege ich das Kapital zu meinem Franchise-Nehmer?
Weil ich einen Franchise-Nehmer habe, der es nicht mitbringt, den ich als Franchise-Geber aber unbedingt gerne in meinen Reihen haben möchte. Kann man das so sagen? Ist das so das
Motiv? Kann man das sagen, genau. Mhm.
Okay. Wollen wir mal versuchen, das chronologisch anzugehen, wie man es angeht. Also so baue ich ein Joint Venture als Franchise-Geber mit meinem Franchise-Nehmer oder umgekehrt als Franchise-Nehmer mit meinem Franchise-Geber. Wie gehe ich denn dann vor, wenn dieser Gedanke aufkommt? Ich mache jetzt mal den einfachen Kapitalgedanken. Ich möchte einen Franchise-Nehmer dazu befähigen, Franchise-Nehmer zu werden, indem ich mich beteilige und ein bisschen Teil des Risikos des Geldes und so weiter übernehme. Wie gehe ich vor, sobald dieser Gedanke auf beiden Seiten entstanden ist?
Dann ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man erstmal eine Verständigung darüber trifft, wer soll welchen Beitrag leisten und was passiert, wenn wir uns voneinander trennen wollen, wenn wir uns nicht mehr einig sind. Das ist, glaube ich, so, diese beiden Fragen müssen erstmal offen diskutiert werden. Und da geht es noch gar nicht so sehr um die Formulierung der Verträge, wofür man dann natürlich Fachleute fragen sollte. Aber der erste Schritt an der Stelle ist dann tatsächlich, dass man sich in die Augen schaut und sagt, wie genau wollen wir diese Konstellation denn aufsetzen und wer leistet welchen Beitrag? Das ist, glaube ich, so der wichtigste und der einfachste Punkt aus meiner Sicht. Aber natürlich ist es auch manchmal dann unangenehm, dass man zu Beginn der Partnerschaft dann sich die Frage stellen muss, ja, wie läuft das denn und welchen Beitrag erwartest du denn eigentlich von mir? Und da ist ja auch die Frage dann gestattet, über wie viel Kapital reden wir denn, dass das dann dazukommt. Ne? Und das ist aber, glaube ich, wenn ich das Ganze angehen will, sind das immer die beiden Fragen, die beantwortet sein müssen, damit man dann eben auch vertraglich gestalten kann. Ne? Ansonsten ist es natürlich sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass der Franchise-Nehmer schon aktiv ist und der Franchise-Geber dann sich an der bestehenden GmbH beteiligt. Es kann sein, wie ich das eben beschrieben hatte, dass es schon ein Pilotprojekt gibt, dass der Franchise-Geber hält, wo ein Franchise-Nehmer dazu hält. Und es kann eben das klassische Joint Venture sein, dass sich zwei Unternehmer zusammentun und irgendwas neu gründen. Da sind dann die nächsten Schritte natürlich sehr unterschiedlich in diesen Konstellationen.
Okay. Also wie bei einem klassischen Franchise-Vertrag, wo es auch heißt, am Anfang schon übers Ende sprechen.
Genau. Ja.
Das nehme ich so mit. Wir haben das erledigt. Was ist dann der nächste Schritt? gehen wir mal so vom Gründungsfall aus, ne? Also von deinen verschiedenen Szenarien, die du gerade beschrieben hast, dass Franchise-Geber, Franchise-Nehmer sich zusammentun, um eine neue Unternehmung in, sagen wir mal, in München zu starten.
Dann wäre der nächste Schritt, dass man mit diesen Erkenntnissen die Vertragsdokumentation erstellt, also dass man entweder einen Rechtsanwalt oder einen Notar damit beauftragt, die Vertragsdokumentation vorzubereiten. Und ja, dann würde es wohl dazu gehen, als nächsten Schritt, dass man dann tatsächlich eine Gesellschaft gründet, ne? Also das Ganze dann umsetzt.
Jetzt sind wir im Franchise unterwegs, das heißt, wir haben auch noch den Franchise-Vertragsabschluss. Mhm. Erste Frage: Verändert ein Joint Venture die Gestaltung des Franchise-Vertrages? Zweite Frage: Wann schließe ich den Franchise-Vertrag und wann schließe ich den Gesellschaftsnotar-Vertrag?
Genau, also ja, der das Joint Venture hat geringfügige Auswirkungen auf den Franchise-Vertrag, aber sehr entscheidende, nämlich bei der Frage, wer ist die Person des Franchise-Nehmers, ne? Und da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ne? Was ist, wenn eine Kapitalgesellschaft auf Seiten des Franchise-Nehmers auftritt? Also da muss ich mir anschauen, mit wem schließe ich diesen Franchise-Vertrag? Mit der Person des Franchise-Nehmers, des Menschen letztlich, oder nur mit der GmbH? Und ich sichere mich dann über meine Beteiligung ansonsten ab. Da gibt es so eine Schaltstelle im Prinzip, wo man entscheiden muss, was genau vereinbare ich dann. Und man würde üblicherweise hingehen und sagen, in der Joint Venture Vereinbarung, also in der Beteiligungsvereinbarung, vereinbaren wir auch, dass diese noch zu errichtende GmbH dann den Franchise-Vertrag abschließt, der dann aber mit den ganz normalen üblichen Bedingungen abgeschlossen wird. Das heißt, es ist schon die Idee, dass diese GmbH, selbst wenn ich als Franchise-Geber an der beteiligt bin, dass diese GmbH ein ganz normaler Franchise-Nehmer ist, ne? Da gibt es natürlich dann auch wieder Besonderheiten, wenn wir jetzt über Expansionen ins Ausland reden, wo wir dann vielleicht Gebietsentwicklungsverträge oder sowas brauchen. Aber wenn wir uns jetzt ein klassisches Joint Venture anschauen, dann würde man wohl in der Joint Venture Beteiligungsvereinbarung vereinbaren, wir gehen jetzt zum Notar und gründen das und danach schließen wir mit dieser GmbH dann als erstes einen Franchise-Vertrag ab.
Okay, das ist spannend. Vor dem Hintergrund dessen, also du hast es gerade angedeutet, ich wollte es nochmal in eigenen Worten wiedergeben, wenn die Gesellschaft, also die juristische Person XY GmbH, den Franchise-Vertrag abschließt, laufe ich als Franchise-Geber ja schnell Gefahr, dass plötzlich dann die Gesellschafter wechseln könnten. Ne, dass plötzlich dann nicht mehr der Max, sondern der Hugo zum Gesellschafter der GmbH wird. Und ich habe als Franchise-Geber gar kein Mitspracherecht, weil der Franchise-Vertrag einfach, also der Franchise-Nehmer, mein Franchise-Nehmer ist einfach nur die GmbH an sich. Da haben wir in früheren Episoden ja schon drüber gesprochen, dass man das unterbinden muss. Bei einem Joint Venture habe ich dieses Problem nicht, weil ich als Mitgesellschafter, Franchise-Geber ja mitbestimme, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Ohne mein Okay geht da gar nichts.
Genau, korrekt? Also das ist völlig richtig. In 99,9% aller GmbH-Gesellschaftsverträge steht drin, dass die Übertragung von Anteilen nur mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung möglich ist. Und das heißt, da sitze ich dann mit am Tisch und kann eben doch verhindern, dass irgendwelche außenstehenden Dritte plötzlich Gesellschafter sind oder Mitspracherecht haben.
Okay, ich fasse zusammen. Ich schließe die Joint-Venture-Vereinbarung oder wir schließen die Joint-Venture-Vereinbarung. Wir gründen dann die GmbH, ich gehe jetzt mal von GmbH weiterhin aus. Und in der Joint-Venture-Vereinbarung stand schon drin, dass die GmbH nach Gründung dann auch den ganz normalen Franchise-Vertrag unterschreiben wird. Und dann haben wir das Joint Venture soweit stehen oder haben wir noch Hausaufgaben?
Dann steht das Joint Venture, also das Kapital muss noch eingezahlt werden, ne, der ganze formale Kram, aber dann also steht
das. Das ist eine normale Unternehmensgründung, ne? Irgendjemand muss halt das Stammkapital reinkippen. Das können wir, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen ausblenden.
Genau, das denke ich auch. Aber dann steht das Joint Venture und dann geht im Prinzip die Reise los mit dem hoffentlich erprobten Prozess des Onboardings, das natürlich dann da gleichermaßen dann im Zweifel stattfinden muss, dass der Franchise-Nehmer, und da kommt es dann eben darauf an, die Person, ne, der Mensch, geschult wird, den Betrieb aufzubauen, und um dann irgendwann hoffentlich einen Franchise-Systembetrieb zu eröffnen, dem dann die Kunden ja gar nicht ansehen, also nicht unmittelbar, die Gesellschafterliste ist vielleicht im Handelsregister hinterlegt, aber dem die Kunden vor Ort dann gar nicht ansehen, wer da jetzt genau noch, ob der Franchisegeber noch beteiligt ist. Also.
Ja, okay. Also dann beginnt eigentlich der ganz normale Prozess und da darf sich der Franchise-Nehmer auch ganz normal als ganz normaler Franchise-Nehmer fühlen. Der Franchisegeber schult sich selbst ja eh nicht mehr. Und sie sprechen einfach regelmäßig miteinander, um mal die Kennzahlen durchzugehen, um die nächsten strategischen Entscheidungen zu treffen, wie auch immer sie die konkrete Vereinbarung dann auch aufgesetzt haben, wer welche Rolle hat und wer worüber entscheidet und worüber sich ausgetauscht wird regelmäßig.
Genau. Mhm.
Okay. Ich glaube, dann haben wir das einmal umrissen, oder? So baut man es auf. Warum macht man es überhaupt? Warum macht das im Franchise Sinn? In welchen Szenarien? Und wie gehe ich da vor? Fehlt uns etwas aus deiner Sicht?
Nee, ich denke, da haben wir jetzt mal so einmal den Überblick. Die Details sind natürlich dann wie immer deutlich komplexer und die Konstellationen sind da sehr vielfältig. Aber ich glaube, da haben wir mal so einen kleinen Überblick, weil die Frage ist ja absolut berechtigt, warum sollte ich das tun? Ne? Also.
Perfekt, ja super. Dann sage ich vielen lieben Dank für diesen Deep Dive. Ganz vorne angefangen, was ist das denn eigentlich so und wie funktioniert das so? Und dann haben wir gleich noch ein bisschen die Tiefe der GmbHs kennengelernt. Und dann bis hin dazu, warum im Franchise und wie baue ich es auf? Ich glaube, damit haben wir für den einen oder anderen, der da recht frisch im Franchise als Franchisegeber unterwegs ist oder auch vielleicht für einen potenziellen Franchise-Nehmer, der darüber nachdenkt, was Größeres aufzubauen, das er sich so gar nicht leisten kann, der vielleicht auch dann einfach mal den Ball, wollen wir nicht ein Joint Venture machen, in Richtung Franchisegeber werfen könnte. Vielleicht geht da ja eine neue Option dann auf diese Weise. Ich hoffe, wir konnten euch damit ein bisschen inspirieren. Und sag dir, lieber Andreas, ganz vielen lieben Dank für diese Einblicke, diese Gedanken. Und euch da draußen ganz viel Erfolg auf dem weiteren Weg, vielleicht mit einem Joint Venture in Zukunft mal. Macht es gut, bis bald. Ciao. Ciao, Andreas.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit eurem Franchise-Partner. In diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.